Radio Free FM auf der 102,6 MHz, eine Stunde mit am Donnerstag um 17 Uhr gibt es die wissenschaftliche Sendung für euch und wir haben diesmal die Thematik Friedens- und Konfliktforschung und ich begrüße sehr herzlich den heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Tobias Ide. Herr Ide, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank für die Einladung und hallo.
Wenn Sie sich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, zum einen mit Ihrem Hintergrund, was Sie alles studiert und gearbeitet haben und auch mit Ihrem aktuellen Tätigkeit, wo Sie jetzt gerade angestellt sind.
Sehr gern. Ich bin aktuell Leiter des Programmbereichs Transnationale Politik an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung beziehungsweise dem Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, wie es seit 2 Jahren heißt, in Frankfurt und bin gleichzeitig Professor für Friedens- und Konfliktforschung an der TU Darmstadt. Ich habe an der Universität Hamburg im Fachbereich Geowissenschaft promoviert, vorher in Leipzig Politikwissenschaft studiert und dann auch wieder an der Technischen Universität Braunschweig in Politikwissenschaft habilitiert. War zwischenzeitlich für mehrere Jahre in Australien als Professor tätig, zuerst in Melbourne und dann in Westaustralien in Perth.
Sehr schön. Und jetzt kümmern Sie sich um den Frieden. Da stellen wir zunächst mal die Frage, Friedens- und Konfliktforschung denkt ja immer jeder, ja, das ist ja ganz einfach. Aber was macht man denn eigentlich so als Friedens- und Konfliktforscher?
Also in der Friedens- und Konfliktforschung beschäftigen wir uns hauptsächlich damit, wie sich Konflikte managen, bewältigen und konstruktiv austragen lassen und wie wir die Welt zu einem friedlicheren Platz machen können, beziehungsweise welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Konflikte mehr oder weniger konstruktiv verlaufen und gewisse Gesellschaften oder Länder oder Regionen mehr oder weniger friedlich sind. Das heißt, es ist eine analytische Wissenschaft mit einer sehr starken empirischen Basis, die aber schon ähnlich wie zum Beispiel die medizinische Forschung das Ziel hat, den Menschen gesünder zu machen, eben auch das Ziel hat, die Welt friedlicher zu machen. Jetzt will die Friedens- und Konfliktforschung nicht alle Arten von Konflikten verhindern oder vermeiden. Viel gesellschaftlichen Fortschritt in den letzten 200 Jahren, Demokratisierung, Menschenrechte, Sozialstaat sind nur durch sehr gravierende gesellschaftliche Konflikte zustande gekommen. Wir wollen aber sicherstellen, dass solche Konflikte gewaltfrei und konstruktiv verlaufen und eben nicht in Kriege, in politische Gewalt, in politische Repression und so weiter abrutschen.
Wie ist es denn jetzt, wie entstehen dann überhaupt Kriege? Gibt es da eine Definition oder gibt es da etwas, wo Sie sagen können, das führt dann immer zum Krieg oder ist das Ganze so komplex, dass es relativ schwierig ist oder haben Sie sich dem mal wissenschaftlich angenähert?
Genau, also ich glaube, diese Frage, warum Krieg, das ist ja eine sehr, sehr alte Frage, die ja schon viele Hunderte, wenn nicht 1000 Jahre zurückgeht, zu denen es auch eine Menge Forschung gibt. Ich glaube, man muss da ganz grundsätzlich differenzieren zwischen Bürgerkriegen und zwischen zwischenstaatlichen Kriegen. Ich fange jetzt einfach mal mit Bürgerkriegen an, weil das eigentlich die Kriege sind, die wir seit 1945, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, mit Abstand am häufigsten sehen weltweit. Also Bürgerkriege, das sind erstmal Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten, organisierten Gruppen, in der Regel eine Regierung und eine oder mehrere Rebellengruppen, die über einen längeren Zeitraum ausgetragen werden und auch eine höhere Zahl von Toten verursachen. Je nachdem, wen man fragt, können das jetzt, sagt man, ja oder vielleicht auch oder 25 Tote, 1000 Tote. Aber der Kern ist im Prinzip eine längere militärische Auseinandersetzung. Jetzt muss man so ein bisschen schauen, was löst eigentlich Kriege aus? Und da haben wir in der Wissenschaft 2 Arten von Faktoren unterschieden. Und die müssen auch beide zusammenspielen. Wie die genau zusammenspielen, das variiert von Krieg zu Krieg und von Kontext zu Kontext. Da gibt es auch ein paar allgemeinere Befunde, da kann ich gleich noch drauf eingehen. Aber im Prinzip sind Kriege immer das Produkt von 2 Faktoren. Wir brauchen einerseits eine Motivation. Das heißt, es muss einerseits auf Seiten der bewaffneten Konfliktparteien die Motivation, den Anreiz geben. Die müssen mit irgendwas unzufrieden sein. Und sie müssen so unzufrieden sein, dass sie dafür eher bereit sind, ihr Leben oder das Leben von anderen Menschen zu riskieren, als den Konflikt irgendwie anders auszutarieren. Das können Konflikte, das kann Unzufriedenheit sein, weil zum Beispiel eine ethnische Gruppe systematisch diskriminiert wird. Es können religiöse Unzufrieden sein, es können politische Unzufriedenheit sein. Es sind eher seltener wirtschaftliche Unzufriedenheiten, aber auch das kommt vor. Jetzt haben wir überall auf der Welt unzufriedene Menschen, in quasi jedem Land. Und trotzdem haben wir sehr wenig Kriege und auch sehr wenig Bürgerkriege. In den meisten Ländern haben wir das nämlich aktuell nicht. Das heißt, es muss noch ein zweiter Faktor dazu kommen. Und der zweite Faktor ist eben die sogenannten Opportunitäten oder die Möglichkeitsstrukturen. Ein Beispiel, was ich da immer gerne anbringe, ist, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Rebellion gegen den deutschen Staat anzetteln und versuchen das in den Wäldern um Ulm herum. Das wird, also Sie ziehen eine Gruppe von bewaffneten Menschen zusammen, verschanzen sich irgendwo in den Wäldern und erklären einen Bürgerkrieg gegen den deutschen Staat. Das wird in der Regel nicht lange gut gehen. Dafür ist die Polizei zu gut aufgestellt, das Militär zu stark, da gibt es lokale Bevölkerung, die da wahrscheinlich relativ schnell Meldung machen, wenn da irgendwelche komischen Leute mit Maschinengewehren oder Gewehren durch den Wald ziehen. Aber jetzt versuchen wir das Gleiche zum Beispiel mal in den abgelegenen Bergregionen von Afghanistan oder in den Wüstenregionen im Norden von Mali, wo wir wenig Militärpräsenz haben, wo der Staat generell sehr schwach ist, wo lokale Menschen eigentlich kaum einen Bezug zum Staat haben, wo Waffen unter Umständen sehr weitgehend verfügbar sind, wo vielleicht von früheren Bürgerkriegen Kämpfer verfügbar sind, die rekrutiert werden können. Da sind die Chancen für so eine Rebellion doch gleich viel größer. Das heißt, wir brauchen im Prinzip diese beiden Faktoren. Wir brauchen die Motivation zur bewaffneten Gewalt und wir müssen aber auch, brauchen aber auch die Möglichkeit, diese Motivation umzusetzen.
Das bedeutet, wir in Deutschland haben jetzt relativ lange keine internen Kämpfe mehr gehabt, weil wir keine Möglichkeiten haben. Bei uns liegen keine alten Waffen rum. Bei uns ist ein vergleichsweise sicheres Netz aus Polizei oder Militär vorhanden und eine starke Kontrolle. Und wenn das nicht so ist, dann schwappt es relativ schnell über.
Nicht immer und nicht überall. Es gibt durchaus auch Staaten, die jetzt, sage ich mal, nicht durchgehend ihr Territorium so gut kontrollieren und die trotzdem seit vielen Jahren keinen Bürgerkrieg gesehen haben. Botswana zum Beispiel. Es gibt auch in den USA Gegenden, wo Waffen sehr frei verfügbar sind und der Staat wenig Kontrolle und nur eine sehr begrenzte Legitimität hat. Und trotzdem gibt es nicht da einen Bürgerkrieg. Es gibt keinen Automatismus, aber selbstverständlich gilt natürlich klar, da wo Waffen verfügbar sind, wo Kämpfer verfügbar sind, wo der Staat wenig Kontrolle hat, da werden wir eher einen Bürgerkrieg sehen. Dazu kommen dann halt noch diese ganzen Motivationsfaktoren. Was ist mit ökonomischer Ungleichheit? Was ist mit verschiedenen Formen von Diskriminierung? Was ist mit so einem generellen Gefühl von einem sozialen Zusammenhalt?
Wenn wir also entweder alle Waffen wegsperren oder alle Menschen ganz, ganz zufrieden machen, gibt es keine Kriege mehr.
Das kann man generell so sagen. Ich weise aber auf Probleme in der praktischen Umsetzung hin. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Norden Kenias. Da gibt es seit vielen Jahren bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den lokalen Clans und örtlichen Gruppen. Das hat eine ganze Reihe an verschiedenen Gründen, aber es gibt eben diese bewaffneten Auseinandersetzungen. Und da geht es dann teilweise darum, dass die sich gegenseitig ihr Vieh stehlen, die sich gegenseitig Wasserquellen wegnehmen, dass da Grenzen zwischen den Gebieten neu gezogen werden. Jetzt hat der kenianische Staat vor ein paar Jahren eine große Initiative gestartet und hat gesagt, wir schicken das Militär in diese Gebiete und nehmen systematisch den Leuten die Waffen weg. Wir kompensieren die sie, aber wir zwingen sie dazu, ihre Waffen abzugeben. Und wir haben notfalls das Militär, was das durchsetzt, wenn die Leute Widerstand leisten. Was passiert ist, ist, natürlich kann das Militär das nicht überall gleichzeitig machen. Es hat in einer Region angefangen, ist dann weitergezogen. Sobald das Militär weg war, ist irgendeine benachbarte Region, wo eben noch Waffen verfügbar waren, in diese Region gekommen und hat angefangen, zu plündern, das Vieh zu stehlen, alte Rechnungen zu begleichen. Das heißt, wenn man Waffen auf der einen Seite wegnimmt und andere die noch haben, ist es unter Umständen nicht ganz so einfach. Wenn man die Waffen gleichzeitig überall wegnehmen könnte, gut, dann könnten die Leute sich vielleicht immer noch mit Stöcken oder Werkzeugen oder sowas bekriegen. Von daher wäre es generell besser, die Ungerechtigkeiten oder die Motivationen, die zu gewaffneten Konflikten führen, wegzunehmen. Aber eine geringere Verfügbarkeit von Waffen ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Faktor.
Wenn wir jetzt mal in die Menschheitshistorie schauen, gibt es ja im Prinzip keine Region und keine Epoche, wo es keine Kriege gab. Ist der Mensch verdammt dazu, Krieg zu führen? Könnte man ja fast meinen. Liegt da, also ein Fluch wird es nicht sein, aber liegt es im Menschsein, in der menschlichen Entwicklung, im sozialen Zusammenleben drin, dass es da automatisch Kriege geben muss?
Also einen Automatismus würde ich jetzt nicht unbedingt annehmen. Dafür gibt es dann doch, also zum Beispiel, also ich glaube, wenn wir dieses Interview 1946 geführt hätten und die Frage wäre gewesen, wir haben jetzt in Europa hunderte Jahre lang Kriege zwischen Staaten geführt, dann ist es ja jetzt, also ist es ja ein Automatismus, dass der nächste Krieg zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen oder Spanien und England demnächst kommt. Und da sind wir ja aktuell sehr weit von weg. Also das heißt, es gibt durchaus sowohl historisch als auch gegenwärtig das Potenzial, dass menschliche Gesellschaften sich auf eine Art und Weise organisieren, in denen Kriege oder bewaffnete Auseinandersetzungen weitgehend undenkbar werden. Das natürlich jetzt auf die ganze Welt für immer ist auch schwierig umzusetzen. Dazu reicht in der Regel eine kleine Gruppe, die sich gut bewaffnet, gut organisiert ist und gewillt ist, ihre Interessen notfalls auch mit diesen Waffen durchzusetzen. Aber das heißt nicht, trotzdem nicht, dass wir diese Friedensordnung nicht zumindest über mehrere Jahrzehnte über relativ größere geografische Gebiete aufrechterhalten können.
Gibt es irgendeine Gegend, die Sie so als Paradiesregion kennzeichnen, wo Sie sagen, oh, wenn ich da hinschaue, da haben wir noch nie irgendwie einen größeren Konflikt gehabt? Gibt es das generell überhaupt, so ein Paradebeispiel?
Also ich glaube, das große Paradebeispiel ist das, in dem wir aktuell noch, würde ich fast sagen, leben. Also die Europäische Union nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dann vielleicht noch mal vor allem zwischen dem Ende des Kalten Kriegs 1989 und der russischen Invasion auf erst die Krim 2014 und dann die Ukraine 2022. Ich meine, das war eine Periode von vielen Jahrzehnten oder wenn wir jetzt diese engere Periode 1989 bis 2014 nehmen, von zumindest mal 25 Jahren, wo wir in einer Region, die historisch gesehen von extremen gewaltsamen Konflikten, von zwei Weltkriegen, von Völkermorden gekennzeichnet war, ein sehr nachhaltiges gesellschaftliches Zusammenleben hatten, verbunden mit einer Demokratisierung und einem Wirtschaftswachstum. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland oder Europa seit 45 oder in den letzten Jahren keine Probleme oder keine Schwierigkeiten hatten, aber historisch und im globalen Vergleich, sowohl was bewaffnete Gewalt als auch andere Konfliktursachen, Ungleichheit, Diskriminierung und so weiter angeht, leben wir da schon in einer extrem privilegierten Zeit, zumindest noch.
Also könnte dann ein wirtschaftlicher Zusammenschluss ein Schlüssel sein?
Ja, eindeutig. Also gerade wenn wir über Gewalt oder Kriege zwischen Staaten reden, dann zeigt die Forschung ganz eindeutig, dass Staaten, die intensiv Handel miteinander treiben, die wirtschaftlich eng miteinander verflochten sind, dass die dazu neigen, sich eher seltener zu bekriegen und ihre Konflikte eher ohne Waffengewalt zu lösen, zum Beispiel über Verhandlungen, zum Beispiel über internationale Abkommen, zum Beispiel über politischen Druck. Das heißt nicht, dass es immer und jedes Mal funktioniert, aber also gerade liberale Theoretiker sagen schon sehr stark, also schaut mal, Menschen sind hauptsächlich rationale Menschen, die an ihre eigenen auch Gewinninteressen denken. Wenn Staaten wirtschaftlich sehr eng verflochten sind, dann wird es dazu führen, dass sie sich zweimal überlegen, Krieg miteinander zu führen, weil das eben dazu führt, dass Absatzmärkte wegbrechen, dass sich Handelsbeziehungen verschlechtern und dann sind beide Staaten schlechter dran. Kritischere Stimmen sagen, na ja, es ist eher so, dass die wirtschaftliche Integration eine Folgewirkung ist. Also wenn Staaten stabile freundschaftliche Beziehungen haben, Grenzen öffnen, vielleicht auch Standards harmonisieren, Handelshindernisse abbauen, dann blüht der Handel. Also es ist eher so Frieden als Voraussetzung für wirtschaftliche Integration. Aber natürlich, selbst dann gilt, es gibt dann Folgeprogramme, es gibt Austausch zwischen Unternehmen, es gibt Arbeitnehmer, die in beiden Ländern arbeiten, es gibt Arbeitgeber, die in verschiedene Ländern investieren. Wir haben dann vielleicht Studierendenaustauschprogramme wie Erasmus. Und das heißt natürlich, dass die Gesellschaften, die Menschen viel dichter zueinander rücken, dass es viel mehr einen Austausch und Verständnis füreinander gibt. Und dann haben wir indirekt natürlich trotzdem wieder eine friedenspolitische Wirkung.
Also kann man sagen, nationale Bestrebungen, wie sie jetzt ja teilweise wieder rüberschwappen, die sehen Sie dann eher als kritischer Faktor.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Nationalismus per se immer und in jedem Kontext zu mehr Gewalt führt. Gerade die Bindung von Nationalstaaten, die Bildung von Nationalstaaten hat ja zum Beispiel in Europa auch dazu geführt, dass diese ganzen Kriege und bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Herzogtümern und Fürstentümern aufgehört haben, weil wir eben einen Nationalstaat hatten, der ein Gewaltmonopol hat. Aber die aktuelle Welle von Nationalismus, die eben sehr stark geprägt ist von Eigeninteresse, von einem gewissen Sendungsbewusstsein im Sinne von unsere Werte sind die richtigen, entweder ihr folgt denen oder ihr habt Pech gehabt, von der sehr unilateralen Durchsetzung von einzelnen nationalen Interessen. Diese Form von Nationalismus ist natürlich für die internationale Friedensordnung, die sich in den letzten Jahrzehnten etabliert hat, extrem gefährlich.
Dann schauen wir jetzt mal in die aktuelle Lage. Gefühlt brennt's und scheppert's ja an allen Ecken und Enden. Haben Sie so den Überblick über die aktuelle Konfliktlage der Welt und vielleicht auch schon so ein bisschen vorausschauend? Oder machen wir erstmal das und danach kommt der zweite Part, wo Sie prognostizieren können, wo es als nächstes brennt. Also jetzt erstmal so eine aktuelle Konfliktlage. Wie schaut's aus unserem schönen Planeten aktuell?
Nicht gut. Tatsächlich nicht gut. Also es gibt systematisch Programme, die die Anzahl der bewaffneten Konflikte, die reden dann nicht von Kriegen, weil sie sagen, es ist schon so ab 2025 Tote gehen wir schon und da ist es vielleicht noch kein Krieg, aber es ist zumindest ein bewaffneter Konflikt. Und es gibt Programme, die das systematisch erheben. Und seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir jetzt das vierte Jahr in Folge einen Höchststand an aktiven bewaffneten Konflikten weltweit. Also wir hatten nach dem Ende vom Kalten Krieg so einen sanften Runtergang und dann haben wir so ab 2014, 15 einen Turnaround und jetzt eigentlich seit Jahren immer neue Höchststände an bewaffneten Konflikten. Über 60 sind es mittlerweile weltweit. Und das ist natürlich ein sehr besorgniserregender Trend. Und als besorgniserregender Trend kommt dazu, dass ein Phänomen, das wir eigentlich viele Jahrzehnte fast gar nicht hatten, nämlich bewaffnete Konflikte zwischen Staaten, dass die wieder vermehrt auftreten. Das war ein extrem seltenes Phänomen in der internationalen Politik. Das hat sich jetzt natürlich mit Israel, Gaza, Libanon, mit USA, Iran, mit Russland, Ukraine, aber zum Beispiel auch mit Kambodscha und Thailand massiv gedreht, dass wir eben in den letzten 2, 3 Jahren so eine Renaissance der zwischenstaatlichen Kriege in der internationalen Politik gesehen haben. Dazu kommt in einigen Weltregionen, ich würde sagen, vielleicht nicht systematische, aber doch sehr besorgniserregende Verbreitung von bewaffneter Gewalt, die nicht immer gleich die Schwelle zum Bürgerkrieg erreicht, aber trotzdem sehr besorgniserregend ist. Wir sehen zum Beispiel, dass der Islamische Staat, nachdem er im Irak und in Syrien besiegt worden ist, sich weitgehend in die abgelegenen afrikanischen Grenzgebiete zurückgezogen hat, wo wir eben, da hatten wir am Anfang drüber gesprochen, Verfügbarkeit von Waffen, eine sehr unzufriedene Bevölkerung, eine sehr schwache staatliche Kontrolle haben, und wo es eben auch viel schwieriger ist, die Ableger des Islamischen Staates in so Ländern wie jetzt zum Beispiel Mosambik oder Nigeria zu besiegen, weil sie sich eben in diesen, und das ist schon ein relativ signifikanter Anstieg der Gewaltaktivitäten in Afrika, den wir da beobachten. Gleichzeitig haben wir in vielen Ländern Lateinamerikas, Ecuador ist ein sehr aktuelles Beispiel, aber gleichzeitig auch in Ländern wie Kolumbien, in Haiti vor allem auch, einen Anstieg von krimineller Gewalt ist. Also kriminelle Gruppen ganz systematisch anfangen, das Gewaltmonopol des Staates zu untergraben und manche Gebiete de facto unter der Kontrolle von mexikanischen Gangs oder haitianischen Banden stehen.
Gibt es da irgendwelche
Das heißt,
Ver
wir haben quasi sowohl auf der Ebene der zwischenstaatlichen Kriege, der Bürgerkriege und der bewaffneten Gewalt wirklich in vielen Weltregionen sehr besorgniserregende Trends.
Was für Faktoren machen Sie dafür verantwortlich oder sind Sie noch nicht so weit in der Forschung?
Doch, ich glaube, da kann man durchaus ein paar Faktoren benennen. Also ein Faktor, den man ganz, also der, und da geht es natürlich gerade um internationale Kriege, aber zum Teil auch um Bürgerkriege, wenn sie nämlich internationalisiert sind. Und das ist ein weiterer Trend, den wir sehen, dass mehr und mehr Bürgerkriege nicht nur zwischen der Regierung einerseits und Rebellen andererseits passieren, sondern dass in den letzten Jahren wir eine zunehmende Internationalisierung haben und deutlich mehr bewaffnete Gruppen Unterstützung von außerhalb bekommen, von anderen Regierungen oder anderen Gruppen. Das können wir jetzt zum Beispiel sagen, der Iran, der jetzt zum Beispiel die Hisbollah im Libanon unterstützt oder die Hamas in Gaza. Und da sehen wir auch schon einen Faktor, nämlich wir haben im Vergleich zu der Periode von, sage ich mal, so grob 1989 bis 2010, hatten wir eine sehr klare US-amerikanische Hegemonie. Das heißt, wir hatten einen Staat, der das internationale System mehr oder weniger dominiert hat, der das System mehr oder weniger gemanagt hat und der es zumindest im Sinne von freien Handel, internationales Recht, Unterstützung für die Vereinten Nationen zumindest auch deutlich wohlwollender gemanagt hat, als es unter der aktuellen US-Regierung der Fall ist. Und da sehen wir, dass diese Dominanz der USA oder von einem hegemonialen Staat so ein bisschen zerfallen ist. Und dass einerseits natürlich China jetzt ein ganz großer Rivale der USA ist, dass andererseits Russland wieder deutlich nationalistischer und selbstbewusster agiert und sich stärker gegen die internationale Ordnung positioniert als die USA. Als sage ich mal, zum Beispiel in den 90ern oder frühen 2000ern. Und was wir eindeutig sehen, und das kennen wir aus der Geschichte auch ganz oft, in dem Moment, wo nicht mehr nur ein Staat das internationale System im Prinzip strukturiert, ordnet, sondern wo mehrere Staaten um Einfluss kämpfen, um geopolitische Sphären kämpfen, um Handelsanteile kämpfen, wo es nicht mehr so ein klares Management gibt, sehen wir natürlich, dass diese unterschiedlichen Staaten auch unterschiedliche Konfliktparteien unterstützen. Russland war ja zum Beispiel auch in Syrien sehr aktiv. China weigert sich nach wie vor massiv oder in irgendeiner Form in der Ukraine vorzugehen und toleriert es, dass einer seiner engsten Verbündeten Nordkorea Soldaten nach Russland schickt. Das heißt, wir sehen zunehmend, dass sich verschiedene politische Mächte, weltpolitisch China, Russland, USA, aber eben auch regionale Mächte wie Türkei oder Iran, zunehmend geopolitisch positionieren, diese internationalen Spannungen ausnutzen und dann verschiedene Bürgerkriegsparteien unterstützen. Und klar, wenn Bürgerkriegsparteien Unterstützung kriegen, Logistik bekommen, Waffen bekommen, Truppen bekommen, dann ist es natürlich viel schwieriger, den Start von Bürgerkriegen zu verhindern oder die in irgendeiner Form zu beenden. Und dass wir eben diesen Zerfall der globalen oder der aktuellen liberalen Weltordnung zunehmend beobachten. Das hat natürlich zweierlei Gründe. Der eine Grund ist der Aufstieg von China, die jetzt ideologisch nie ein großer Fan von liberalen Demokratien westlicher Prägung waren und die das natürlich mehr in Frage stellen. Gleichzeitig die USA sich natürlich auch militärisch eher bedroht sehen durch den Aufstieg China. Und wir sehen andererseits aber auch zumindest in manchen Regionen der Welt, und da ist Russland natürlich ein gutes Beispiel, eben auch eine Unzufriedenheit mit der Art, wie die Weltordnung geprägt wurde und wie die USA das zum Beispiel im Irakkrieg 2003 benutzt hat, um ihre Interessen durchzusetzen. Und da sehen wir im Prinzip, wir haben die Spannung auf internationaler Ebene, wir haben die Spannung auf lokaler Ebene, und die verstärken sich dann teilweise gegenseitig.
Klingt jetzt ja erstmal nicht so erbaulich. Jetzt können Sie ein bisschen was prognostizieren oder sagen wir mal erwarten, lieber mal, Sie sind ja kein Hellseher, aber wo erwarten Sie in nächster Zeit weitere, wie auch immer geartete Konfliktherde?
Also mit Konfliktprognosen in der Wissenschaft ist es immer so eine Sache, die funktionieren historisch gesehen nicht so gut. Also wir sind sehr gut darin, die generellen Faktoren für Konflikte vorherzusagen und vielleicht auch Konfliktintensität und Beendigung stärkere Prognosen abzugeben. Beim Start von neuen Kriegen, da ist es wissenschaftlich nach wie vor relativ schwierig. Und auch mit neuen AI und mit neuen Modellen, mit KI und Maschinenlernen ist das noch schwierig. Von daher ist es teilweise ein bisschen schwierig, da jetzt ganz konkrete Vorhersagen zu machen. Ich glaube, was wir mit gutem Gewissen sagen können, ist, dass es zwei Weltregionen gibt, die auch auf absehbare Zeit nicht zur Ruhe kommen werden und wo die bestehenden Konflikte entweder weitergehen werden oder, wenn sie beendet werden, wir den Ausbruch von neuen Kriegen sehen oder beides. Das eine ist Afrika südlich der Sahara. Da gibt es einfach inzwischen eine Menge Regionen, die teilweise oder komplett unter Kontrolle von bewaffneten Konflikten Gruppen stehen, wo der Staat sehr fragil ist. Somalia zum Beispiel, Mali, Äthiopien oder Niger, Tschad-Region. Das sind alles Gegenden, wo der Staat in den letzten Jahren sehr fragil ist, wo er in Grenzregionen wenig Kontrolle hat, wo es teilweise Militärputsches gab, wo dann teilweise andere externe Akteure, zum Beispiel russische Söldner, involviert sind, die kein großes Interesse an Menschenrechten haben. Und das heißt, auch wenn diese Konflikte beendet werden, da ist einfach eine Geschichte von staatlicher Schwäche, von Gräueltaten, von Waffenverfügbarkeit, von gespaltenen Communities, die das sehr schwer machen werden, diese Regionen in den nächsten 20, 30 Jahren dauerhaft zu befrieden. Das heißt, da wird es immer wieder zum Ausbruch neuer bewaffneter Konflikte kommen. Ähnlich in der östlichen Demokratischen Republik Kongo. Die zweite Region, die sehr fragil ist, ist der Nahe Osten. Und das hat teilweise mit den inhärenten Charakteristika der Konflikte dort zu tun. Der israelisch-palästinensische Konflikt und davon ausgehend die weiteren Konflikte zwischen Israel und dem Libanon, Israel und dem Iran, Israel und Syrien, sind ja alles andere als befriedet. Und ich sehe aktuell weder auf israelischer noch auf palästinensischer Seite eine große Perspektive für Friedensprozesse. Das heißt, diese ganzen Konflikte werden dauerhaft zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre ganz sicher weitergehen. Persönlich denke ich, dass wir auch in so Staaten wie im Irak, der ja schon mal Anfang der 2010er Jahre mit dem Aufstieg vom Islamischen Staat vor dem Zerfall stand, aber eventuell auch irgendwann mal im Iran, wenn das Regime nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzt, wir eventuell einen weiteren Zerfall dieser Staaten und dann eben ganz massive Bürgerkriege, wo verschiedene religiöse und ethnische Gruppen unterstützt von lokalen Playern, Türkei, Saudi-Arabien, Katar, miteinander konkurrieren werden. Das heißt, auch im Nahen Osten werden Bürgerkriege und werden innerstaatliche Konflikte weitergehen. Was mich eventuell noch besorgt, und das ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, mein Sohn würde sagen, ein Hot Take, also was vielleicht wissenschaftlich nicht ganz so gesichert ist, was jetzt vielleicht auch nichts ist, was in den nächsten 2, 3 Jahren passiert, was aber mittelfristig nicht unrealistisch ist. Was wäre denn, wenn der russische Staat die politische Elite irgendwann nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzt, wie sie das aktuell tut? Und das Regime Putin wirkt aktuell extrem gefestigt und die ganze Maschinerie gut geölt. Aber es ist noch nicht allzu lange her, dass Wagner-Söldner in einer Kolonne auf Moskau gezogen sind und denen zugejubelt wurde von der lokalen Bevölkerung. Das heißt, und wir haben auch in Teilen, also gerade im kaukasischen Teil von Russland, islamistische Rebellengruppen, die immer wieder die staatliche Ordnung herausfordern. Das heißt, Nehmen wir mal an, der Krieg in der Ukraine geht weiter, treibt Russland ökonomisch und vielleicht auch irgendwann politisch in die Ecke. Es gibt einen Streit zwischen den Eliten, einen militärisch ausgetragenen Machtkampf zwischen den Eliten und der Staat zerfällt. Und dann hätten wir im Prinzip einen Multiparteienbürgerkrieg in einem Land mit Atomwaffen vor Europas Haustür. Das wäre schon ein sehr düsteres Szenario. Ich sage nicht, dass es passiert, aber es ist zumindest ein Szenario, was ich finde, was aktuell in der Diskussion nicht genug Beachtung findet, weil es nicht so unrealistisch ist, wie viele denken.
Sind jetzt keine so netten Aussichten, aber das war bei Friedens- und Konfliktforschung auch nicht zu erwarten. Und man sieht schon, das Ganze ist natürlich auch relativ komplex, wie immer in der Forschung. Jetzt wenden wir uns noch mal einem Thema zu, was Sie ja auch besonders in den Fokus Ihrer Forschung gestellt haben. Und zwar, Sie untersuchen ja auch, welche Rolle Klimawandel und Ressourcenknappheit bei diesen ganzen Risiken, welchen Einfluss die nehmen. Und da haben wir ja auch eine große Dynamik bei Ressourcenknappheit und Klimawandel, unabhängig von Konflikten, aber die führen dann auch verstärkt zu Konflikten. Ist die Rechnung so einfach? Je weniger von irgendwas da ist, desto mehr hauen sich die Leute drum oder greift es etwas zu kurz?
Das ist nicht von der Hand zu weisen, greift aber in der Form tatsächlich ein bisschen zu kurz. Ich habe gemerkt, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu sehr der Schwarzseher, aber ich glaube, aktuell aufgrund der konfliktbezogenen Weltlage muss man da, glaube ich, ein bisschen realistisch sein. Ich versuche es bei Klimawandel mal zumindest mit einer positiven Note zu beenden. Aber erstmal die schlechte Nachricht. Also die schlechte Nachricht ist tatsächlich, dass der Klimawandel ein Konflikttreiber ist. Es ist, und das wissen wir statistisch aus Untersuchungen sehr gut, selten der wichtigste Konflikttreiber. Also wenn wir gucken, welche Faktoren statistisch mit einem Konfliktrisiko korrelieren, dann ist es in der Regel sowas wie vergangene Konflikte, schwache Staatlichkeit, defizitäre Demokratien, schwaches Wirtschaftswachstum. Und der Klimawandel kommt da auch irgendwann, da gibt es auch sehr starke Befunde, aber er ist eben nicht ganz oben auf der Liste. Noch nicht, wie es in Deutschland aussieht, wenn wir über diese 1,5-Schwelle der globalen Erwärmung dauerhaft drüber kommen, mit den sehr heißen Sommern, mit den Dürresommern, da können wir uns ja ausmalen, wie das aussieht, wenn die globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts 3, 4, eventuell im ganz schlimmsten Fall sogar 5 Grad überschreiten sollte. Ich glaube, aktuell sind wir so in etwa bei 3 Grad in der Prognose. Und dann können wir uns ja ausmalen, wie das in Ländern aussieht, die schon sehr anfällig für Dürren sind, die schon sehr anfällig für Katastrophen wie Stürme oder Überflutungen sind. Und die im Gegensatz zu Deutschland eben auch nicht so eine starke Wirtschaft und so einen starken Staat haben, die dann da intervenieren können. Und da kann das durchaus zu Konflikten führen. Es kann auf lokaler Ebene zu Ausschreitungen, teilweise auch gewaltsamen Ausschreitungen führen, wenn zum Beispiel durch staatliche Wassernetze kein Wasser mehr fließt, weil nicht mehr genug Wasser da ist. Das ist was, was wir zum Beispiel in Nordafrika oft sehen, dass wenn in der Dürre wird, ganz selektiv für einzelne Gebiete, oft auch solche, die der Regierung jetzt nicht so positiv gegenüberstehen, das Wasser abgedreht. Und das sorgt dann für Proteste, teilweise gewaltsam. Wir sehen dasselbe in Afrika, dass wenn Lebensmittelpreise hochgehen und die werden mit Klimaveränderungen hochgehen, weil die Ernten schlechter werden, dass die Leute gegen höhere Nahrungsmittelpreise protestieren, teilweise gewaltsam. Dass das dann von bewaffneten Gruppen, von extremistischen Akteuren ausgenutzt wird, die eben genau in diese Communities reingehen und sagen, der Staat hilft euch nicht, der Staat tut nichts für euch, macht mal mehr. Und ich habe vor 3 Jahren Feldforschung auf den Philippinen gemacht. Da gibt es eine kommunistische Rebellengruppe. Ich habe da mit den ehemaligen kommunistischen Rebellen auf den Philippinen gesprochen. Und die haben mir sehr klar strategisch beschrieben, also die haben einen sehr klaren strategischen, wenn irgendwo ein Taifun durchgezogen ist, also ein großer Wirbelsturm, und die werden durch den Klimawandel eben tendenziell auch intensiver, wenn so ein Wirbelsturm irgendwo durchgezogen ist, dann gucken die Rebellengruppen sehr gut hin und schauen, können wir da was machen? Sind das Gruppen, die eh schon unzufrieden mit der Regierung sind? Gibt es da keine Polizeistation, die uns verpfeifen könnte? Und wenn das passiert, dann gehen die dahin, helfen beim Wiederaufbau. Die haben auch ganz systematische Programme, wo sie dann Lebensmittel, wo sie Holz, Baumaterialien, medizinische Güter von außen rantragen können, die sie den lokalen Gemeinschaften geben. Und dann sagen sie, hey, guckt, der Staat tut nichts für euch, der ist nicht auf eurer Seite, wir sind auf eurer Seite. Wollt ihr nicht für uns kämpfen oder wollt ihr uns mit Informationen versorgen oder und die das dann so ganz gezielt zur Rekrutierung nutzen, diese lokalen Unzufriedenheiten. Wir wissen zum Beispiel auch, dass der Islamische Staat in seinen Anfangsjahren während der Dürre in Syrien ganz gezielt in Orte gegangen ist, wo Farmer ihre Lebensgrundlage verloren haben und Geld angeboten hat, um quasi bei dieser Dürre zu helfen, in der Hoffnung, dass oder im Gegenzug dafür, dass sie lokale Unterstützung bekommen oder dass lokale Leute für sie kämpfen. Und da sehen wir natürlich, dass der Klimawandel Ressourcenknappheit verschärft, dass das zu Spannungen führt und dass das ausgenutzt werden kann von extremistischen Gruppen. Das gilt hauptsächlich für lokale Konflikte, zum Teil für Bürgerkriege. Auf der internationalen Ebene sehen wir, dass Spannungen um Wasser oder Land bislang eigentlich hauptsächlich durch Verträge und durch Verhandlungen gelöst werden. Also diese Wasserkriege, die in den späten 80ern mal prognostiziert wurden, das ist jetzt 40 Jahre her, da warten wir immer noch drauf, dass es zu diesen Wasserkriegen kommt. Also da ist der Klimawandel schon durchaus problematischer und konfliktverschärfender Faktor. Und klar, je mehr Klimawandel, desto mehr Konflikt verschärfend wird das. Aber, und ich hatte ja eine positive Note versprochen zum Abschluss, was wir eben auch wissen, ist, dass Klimaveränderungen eben auch als gemeinsame Bedrohung wahrgenommen werden können und dass lokale Gruppen sich zusammentun und sagen, also jetzt haben wir diese gemeinsame Bedrohung, eine Dürre zum Beispiel, und da müssen wir uns jetzt zusammentun und da müssen wir uns jetzt kooperieren. Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Das nennt sich dann in der Wissenschaft Environmental Peacebuilding, also umweltbezogene Friedensarbeit oder umweltbezogene Friedensschaffung. Und ein konkretes Beispiel sehen wir jetzt etwa in Ostafrika, in so Ländern wie Somalia, Kenia oder Äthiopien, wo wir oft ganz starke lokale Spannungen zwischen Gruppen haben, von Viehherden sehr bewaffnet ausgetragen. Teilweise instrumentalisiert von radikal-islamistischen Akteuren wie Al-Shabaab, die dann gewisse Gruppen unterstützen oder bewaffnen. Man würde ja jetzt denken, die konkurrieren ohnehin schon oft um Wasserressourcen, um Landressourcen, dass das in der Dürre noch schlimmer wird. Was wir teilweise sehen, ist, dass genau wenn so eine Dürre eintritt, sich die lokalen Institutionen, und das sind oft die ältesten Räte, zusammensetzen und sagen, also wir haben eh schon nicht genug Wasser, wir haben eh schon nicht genug fruchtbares Land, wo wir unsere Viehherden draufführen können. Wenn wir jetzt noch um dieses Land kämpfen, wenn das jetzt noch durch die Kämpfe so zerstört wird oder so unsicher wird, dass wir da nicht mehr hinkommen, dann kommen wir gar nicht mehr über die Dürre, sondern wir müssen jetzt einen Waffenstillstand schließen, wir müssen jetzt zusammenkommen, und müssen irgendwie eine Lösung finden, diese knappen Wasser- und Landressourcen aufzuteilen. Und wenn diese Lösungen gefunden sind und diese Dialoge zwischen den Ältesten in der Regel stattfinden, dann kommen da oft auch noch andere Konfliktthemen auf die Agenda. Weil wenn die eh schon zusammensitzen, dann besprechen die auch, was war mit dem Viehraub, wie ziehen wir eigentlich diese Grenze zwischen unseren Gebieten. Das funktioniert nicht immer und ich will es auch nicht idealisieren, aber wir sehen durchaus auch, dass oft lokale Gemeinschaften sich im Angesicht von Klimawandel und Ressourcenknappheit zusammentun und kooperieren, statt zu kämpfen. Und das ist ja auch was, was wir in unserem Alltag beobachten können. Und das haben wir zum Beispiel während Covid oder während ganz vielen Katastrophen auch gesehen, wo eben Nachbarn sich gegenseitig unterstützt haben, um eben über eine schwere Zeit zu kommen, auch wenn die vielleicht sonst nicht so ein super positives Verhältnis haben. Das heißt, da gibt es zumindest auch eine positive Note.
Also wenn die Menschheit dann extrem mit dem Rücken an der Wand steht und es kurz vorm Eskalieren ist, schlägt dann doch noch ab und zu mal die Vernunft durch. So klingt es zumindest. Aber kann natürlich keine Lösung sein, weil es ist natürlich Zocken auf hohem Niveau. Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist mit dieser Unzufriedenheit, letztendlich ist ja noch einmal eine große Problematik, dass nicht nur so Unzufriedenheit entsteht, das wird es ja immer geben, sondern dass wirkliche politische Akteure diese Unzufriedenheit gezielt verstärken.
Ja, genau. Also das ist auch was wir weltweit und in quasi fast allen Konflikten sehen, dass es oft, nicht immer, aber oft politische Eliten sind, die für ihren eigenen politischen oder zum Teil auch ökonomischen Gewinn Ressentiments gegen andere Gruppen schüren und zu Gewalt aufrufen oder zumindest sehenden Auges in eine Gewalteskalation gehen. Also ich glaube, das aktuellste Beispiel ist, wenn man jetzt die durchschnittliche Person auf der Straße im Gazastreifen oder in einer beliebigen iranischen Großstadt fragt, ob die Lust haben auf einen langwährenden Krieg gegen Israel oder gegen den USA, dann ist da, glaube ich, der Enthusiasmus nicht wahnsinnig groß für. Und der ist nicht wahnsinnig groß, weil diese Leute natürlich massiv unter den Folgen dieser Kriege zu leiden haben. Ganz, ganz massiv an Lebensmittelkrankheit, Gesundheitsknappheit, an den Folgen der Bombardierung leiden. Und selbst in den USA, die ja abgesehen von höheren Benzinpreisen und einem höheren Haushaltsdefizit jetzt die Kriege gar nicht so bewusst erleben, im Sinne von, dass das da Güterknappheit gibt, dass ihre Häuser zerbombt würden. Selbst da ist der aktuelle Krieg im Iran ja total unbeliebt, unter anderem aufgrund der hohen Kosten. Und das bezieht sich ganz gut zurück auf Immanuel Kants klassische Schrift zum ewigen Frieden, der ja auch im Prinzip sagt, dass, und das ist ein sehr stabiler empirischer Befund, dass demokratische Staaten eben dazu neigen, wenig Kriege oder keine Kriege untereinander zu führen, weil wenn Leute involviert sind, also wenn Leute mitentscheiden dürften, die negativ davon betroffen sind, sie sich das zweimal überlegen. Das ist teilweise ein bisschen kurz gedacht, weil wir natürlich nationalistische und Konfliktbefürwortende oder kriegbefürwortende Einstellungen weltweit eben auch aufgrund in der breiteren Bevölkerung sehen und eben auch zunehmend in den letzten Jahren. Und also ich glaube, das klassische Beispiel ist da der Erste Weltkrieg, wo ja in der deutschen Bevölkerung die Leute total enthusiastisch und mit Jubelliedern in den Krieg gezogen sind, obwohl sie im Prinzip wussten, dass sie da an der Front kämpfen müssten. Und wir sehen ja jetzt auch in den letzten Jahren einen Wiederaufstieg des Nationalismus. Wir sehen eine größere Bereitschaft, auch in breiteren Bevölkerungskreisen, in Ländern wie den USA, wie in Russland, aber auch in anderen Teilen der Welt, bewaffnete Konflikte zumindest zu tolerieren, oder es zumindest darauf ankommen zu lassen. Und das wird natürlich, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so einen selbstverstärkenden Kreislauf kommen, weil natürlich, ich habe eben das gesagt, das Beispiel Gaza, Iran, die durchschnittliche Person wird da jetzt eher kein großer Kriegsbefürworter sein, wenn die Kosten sehr hoch sind. Aber vielleicht kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo diese Person in dem Krieg so viel verloren hat, so viel gelitten hat, so viele Verwandte, Freunde, Bekannte gestorben sind, verstümmelt worden sind, dass die Person dann irgendwann so einen Hass oder so einen Frust auf die andere Seite hat, dass eben trotzdem, dass dann trotzdem die Bereitschaft da ist oder die Unterstützung für diesen Krieg da ist. Das heißt, Krieg oder bewaffnete Gewalt hat auch immer diesen selbstverstärkenden Konflikt, dass sie Gemeinschaften auseinanderteilt, dass die extremistische Ideologien befördert und dadurch eben so ein bisschen die Saat für den nächsten bewaffneten Konflikt legt. Und da kommt dann halt, und damit wären wir wieder beim Ausgangspunkt der Frage, da spielen dann eben auch politische Eliten eine zentrale Rolle, die dann eben auch die Verantwortung haben, nicht noch weiter zu polarisieren, nicht noch weiter den Konflikt anzufeuern, sondern im Sinne von einem friedlichen Zusammenleben eben auch dafür eintreten, für Kooperation, für gewaltfreie Konfliktlösung.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind vom Typus eher so ein bisschen der Schwarzseher, aber haben Sie trotzdem vielleicht zum Ende hin irgendwie eine positive Nachricht für die Menschheit oder können Sie noch irgendwas Positives uns mitgeben aus diesem Bereich, dass wir hinten drauf nochmal was Nettes haben?
Ja, da gibt es durchaus, also ich würde sagen, da gibt es zumindest zwei Punkte, die ich gerne machen würde. Der erste Punkt ist, ich hatte ja am Anfang mal gesagt, dass wir so ein paar Faktoren haben, die ganz gute Vorhersagen sind dafür, wo als nächstes Kriege ausbrechen werden. Und einige dieser Modelle zeigen eben, dass das häufig in Ländern stattfindet, die wirtschaftlich sehr schwach sind, die in der menschlichen Entwicklung hinterherhängen, wo einzelne Regionen bei so Faktoren wie Bildung, wie Zugang zu Wasser, wie Zugang zu Infrastruktur stark diskriminiert werden. Und sicherlich ist nicht alles perfekt, aber wenn wir eins sehen, seit schon mit den Millennium Development Goals und jetzt auch mit den Sustainable Development Goals, dass in weiten Teilen der Welt und gerade in armen und konfliktbehafteten Teilen der Welt, wir, wenn wir das mit den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern vergleichen, viele Indikatoren, Zugang zur Ernährung, Müttersterblichkeit, Zugang zu Wasser, Zugang zu Bildung und so weiter, das ist massiv besser geworden. Und das heißt, wir haben dann eben doch im Schnitt eine Bevölkerung, die besser ernährt ist, besseren Zugang zu Wasser hat, besser gebildet ist und deswegen vielleicht weniger Gründe hat, unzufrieden zu sein, aber vielleicht auch einfach weniger verfänglich ist für extremistische Ideologien. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein positiver Faktor. Der andere positive Faktor ist, und das ist jetzt vielleicht eher eine Anekdote als ein solider empirischer Hinweis, aber wenn wir in den Mitte der 80er Jahre, vielleicht sogar bis 1987, Leute gefragt hätten, inklusive Experten, inklusive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also Kalter Krieg, Systemkonfrontation, Osteuropa, Westeuropa, deutsche Wiedervereinigung, gibt es da eigentlich irgendwelche positiven Prognosen, hätten die Leute meisten wahrscheinlich gesagt, nicht in den nächsten 20 Jahren. Und 2 Jahre später, war das Ganze Geschichte. Und man soll eben dann auch nicht unterschätzen, dass Menschen eben auch durchaus die Möglichkeit und die Kapazitäten haben, positive Veränderungen anzustoßen. Oft in unerwarteter Weise auch den arabischen Frühling, der jetzt auch nicht durchgehend eine Erfolgsgeschichte war, aber zumindest zur Demokratisierung in einigen Teilen der Region beigetragen hat, war was, was man 1, 2, 3 Jahre vorher eigentlich kaum vorhergesehen hat. Das heißt, Menschen haben die Kapazitäten zu positiver Veränderung. Und wir leben nach wie vor in einer Situation, wo der materielle Lebensstandard vieler Menschen besser geworden ist, wo die Kommunikationsmöglichkeiten durch Internet, soziale Medien besser geworden ist, wo wir nach wie vor eine internationale Friedensarchitektur im Rahmen der UN haben, auch wenn die geschwächt ist, die das unterstützt. Von daher sind die Voraussetzungen vielleicht doch auch gar nicht so schlecht, wie ich das immer an die Wand male.
Das ist doch ein schönes, positives Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast, der Friedens- und Konfliktforscher, Herr Professor Tobias Ide. Herr Ide, vielen Dank, dass Sie uns heute diese Thematik näher gebracht haben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.